Ich habe gestern Morgen Radio gehört und irgendwie ist mir ein ätzender Satz aufgefallen. Der lautet: Deutsche Autos sind beliebter als deutsche Frauen. Wie kam es dazu? Es ist offensichtlich eine Umfrage gemacht worden. Es sind so ein paar verschiedene Erzeugnisse aufgezählt worden. Und dann sollten die Leute, die befragt worden sind, einmal punkten. Und da kam unterm Strich wirklich als Ergebnis bei raus: deutsche Autos auf Platz 1, deutsches Bier auf Platz 2, deutscher Fußball auf Platz 3. An der Stelle hatte ich die Vermutung, es könnte so sein, dass nur Männer befragt worden wären. Aber es soll nicht so gewesen sein. Dann kam aber etwas, was mich etwas verwundert hat, nämlich deutsche Dichtkunst auf Platz 4. Da wusste die Ansagerin auch nichts mit anzufangen. Ja, und dann kam der sagenumwobene Platz 5, deutsche Frauen mit 15%. Immerhin, wir haben zu Beginn dieses Tages gehört, manche beten um ihre Frau, bekommen sie auch, da Gott uns, wenn er unsere Gebete erhört, immer was Gutes tut, gehe ich mal davon aus, dass die Ehevitrine ganz gut läuft. Letzter Platz übrigens bei dieser ganzen Geschichte der Umfrage war der deutsche Aktienindex, der war ganz unten. Einige wissen vielleicht, warum. Da die Frauen vielleicht jetzt nicht ganz so toll weggekommen sind, möchte ich doch für die Männer auch noch ein Wort anfügen. Nämlich dies: nach der Beliebtheit der deutschen Männer ist gar nicht erst gefragt worden. Ich denke, da blieb uns manches erspart. So lang kann eine Liste gar nicht sein. Nach dieser Umfrage, die ernst zu nehmen mir nicht ganz vergönnt ist, möchte ich euch gerne eine Frage zuspielen. Ich frage euch heute mal nicht nach eurer Löffelliste. Das würde ich tun, wenn vor mir lauter Ruheständler sitzen würden. Also die Löffelliste, das ist so ein Wort, was in einem Film vorkommt. Was würdest du unbedingt noch tun, ehe du den Löffel abgibst? Da seid ihr im Altersdurchschnitt noch etwas zu jung dazu. Darum mache ich es mal ein bisschen anders. Und versuch's mal so: was steht auf eurer Top-10-Liste? Wenn ihr die 10 Dinge mal aufführen müsstet, die euch ganz wichtig und wertvoll sind, auf die ihr keinen Tag verzichten wolltet, was würdet ihr da so nehmen? Das kann sehr verschieden sein. Das hängt, denke ich, auch ein bisschen von der Situation ab. Wenn einer gerade mit einer Weiterbildung beschäftigt ist, auf eine Prüfung zugeht, das macht ja meistens sehr demütig und gebetseifrig, dann könnte es sein, dass das ihn sehr bestimmt, jeden Tag aufs Neue. Ein anderer, der so ein gewisses Durchschnittsalter hat, könnte sagen: na ja, die Sache mit der Partnerfindung, die müsste jetzt eigentlich langsam laufen. Und das könnte ihm ein Anliegen sein. Wieder ein anderer vielleicht: Geld verdienen an erster Stelle, damit man auch mal ein bisschen selbstständiger ist. Und wo würdest du auf dieser Liste den sächsischen EC eintakten? Käme er unter den Top 10 vor? Oder ich gehe mal auf das Thema von diesem Vormittag und auch Nachmittag zu: Gebet, wo käme das eigentlich vor? Würde so eine Top-10-Liste genügen? Oder müsste ich daraus unter der Hand mal ganz schnell eine Top-20-Liste machen? Wäre das auch in Ordnung dann, dass es dort irgendwo vorkommt? Ich ahne, dass Gott an dieser Frage sehr interessiert ist: wie wichtig mir Gebet sein könnte. Das ist die erste Leitfrage, mit der ich euch ein wenig konfrontieren wollte. Wie wichtig ist Gebet für dich? Wie wichtig ist Gebet für mich? Es gibt ein Bibelwort in 1. Timotheus 2. Dort heißt es: betet vor allen Dingen. Dieses "vor allen Dingen" ist, glaube ich, von der Wichtigkeit her gemeint. Vielleicht auch temporal zu verstehen, also von der Zeit vorneweg. Ein erster kleiner Impuls: wie wichtig ist Gebet für dich? Wie wichtig ist Gebet für mich? Die Frage kann nur jeder selber für sich beantworten. Und es könnte sein, dass die Antwort auch sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Die zweite Frage: wie wirkt Gebet auf dich und mich? Ich habe euch mal zwei Dinge mitgebracht. Das sind so ein paar kleine Sportgeräte, die bei uns zu Hause im Wohnzimmer mit rumliegen und auch genutzt werden. Das ist mehr so für die Männer. Das ist mehr so für die Kinder, denn wir haben ja auch die Kinderarbeit im sächsischen EC mit. Was kann man mit solchen Teilen tun? Natürlich Sport üben. Man kann sich das angewöhnen, dass man das jeden Tag tut. Da gibt es Tage dabei, da geht das eigentlich ganz gut, da macht man das auch ganz gerne. Und da gibt es Tage, da muss man sich richtig drum mühen und muss sich selber so ein bisschen aufraffen, so sage ich es einmal. Es gibt ein Wort im 1. Thessalonicher Brief 5,17, betet ohne Unterlass, das ist der Wille Gottes. Warum ist das uns gesagt? Es muss etwas Positives hinter dem Gebet stecken. Wenn ich solche Instrumente, größere oder kleinere, bewege oder noch andere Sachen mache, dann geschieht eigentlich zweierlei. Erstens Kraftaufgabe. Ich gebe ein Stück Kraft ab, indem ich diese Übungen mache. Und das Zweite, es fließt mir auch Kraft zu. Wenn ich das regelmäßig mache, werde ich bald sehen, dass ich immer mehr machen will. Sport ist ja auch irgendwie so ein Süchtigkeitsgeschehen. Was macht Gebet mit mir? Ich schätze Gebet deswegen, weil es eine zerstörerische Wirkung hat. Das ist für mich ein Hauptgrund, Gebet zu schätzen. Gebet zerstört meinen Unglauben und Gebet kräftigt meinen Glauben. Das sind die beiden Dinge, die immer passieren. So wie diese Handeln die Kraftlosigkeit zerstören und meine Muskelkraft aufbauen. Ich sehe es mal so, Gebet ist nichts anderes als Beziehungspflege zu Gott hin. Und mein Verhältnis zu Gott wird durch Gebet gestärkt. Es wird am Ende so sein, dass die Glaubensmuskulatur zu wachsen beginnt. Das ist so eine nebenläufige Eigenschaft, die einfach im Gebet mit drin hockt. Betet ohne Unterlass, das würde uns nicht gesagt werden in dieser Zielgenauigkeit, wenn sich damit nicht so etwas Gutes und Positives verbinden würde. Ohne Unterlass, das klingt ein bisschen übertrieben, klingt auch so, als ob man das Wort nur zu lesen bräuchte. Und immer fühlt man sich so eine Runde schuldig mit. Da komme ich ja nicht ganz so mit und nach. Es gibt einen im Neuen Testament, der hat das sogar probiert und gemacht. Paulus, er sagt einmal, ich bete für euch Tag und Nacht. Das erleichtert mir, dieses Bete ohne Unterlass zu verstehen. Ich gehe auch mal davon aus, auch wenn ich Paulus nicht persönlich gekannt habe, dass er gewisse Zeiten am Tag auch gearbeitet hat. Ich gehe sogar davon aus, dass er gewisse Zeiten nachts auch geschlafen hat. Und trotzdem dieses Wort, ich bete für euch Tag und Nacht, betet ohne Unterlass. Also ich muss nicht immer vom Gebet begeistert sein. Das ist wie mit Sportübungen, die ich mir angewöhne. Es ist eine Art Verpflichtung, die zu mir kommt und die mir guttun soll, weil sie meinen Glauben stärkt und aufbaut. Betet ohne Unterlass, das ist der Wille Gottes, so geht dieses Bibelwort weiter. Was geschieht im Gebet? Es geschieht Folgendes, dass der Wille Gottes zu meinem Willen wird. Also es ist irgendwie so, dass im Gebet sich auch meine ganze Gedankenwelt auf Gott ausrichtet und dass der Wille Gottes in meinen Willen hineingebeamt wird. Und wenn ich einmal will, was er will, dann werde ich auch tun, was er will. Und es wird mir leichter sein, manche Entscheidungen ihm gemäß fällen zu können. Dritte Leitfrage, was bedeutet mein Gebet für mich, für dich oder für andere? Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Das wird bis hinten nicht ganz zu sehen sein. Ich könnte euch ja mal vorlesen, was so draufsteht. Da steht drauf, Wehrdienstausweis, Deutsche Demokratische Republik. Es ist mein Wehrdienstausweis. Wir können da drin einiges lesen. Erstmal kann man sehen, wie ich früher mal ausgesehen habe. Ganz andere Haarfrisur gehabt. Man kann diesen Ausweis absehen, von wann bis wann ich bei diesen Truppenteilen war, was ich für Dienstränge hatte, was ich für Auszeichnungen hatte. Die Bestrafungen sind hier nicht verzeichnet. Eine Armee ist zum Kämpfen da. Früher hat man gegen den Klassenfeind gekämpft, heute gegen den Terrorismus. Die Feinde wechseln, aber gekämpft wird eigentlich immer. Das ist so Usus bei der Armee, deswegen gibt es sie. Paulus schreibt einmal, und das soll mein Bibelwort zu dieser dritten Leitfrage, was bedeutet mein Gebet für mich und auch für andere. Paulus schreibt einmal in Römer 15, auch so ein Wort übers Gebet. Helft mir kämpfen durch eure Gebete. Gebete ist auch irgendwie immer ein Kampf. Manchmal gegen mich selbst, manchmal aber auch für andere, wenn es um die Fürbitte geht. Wisst ihr, ich habe manchmal so eine Fantasie vor Augen. Sie wird sich wahrscheinlich nie erfüllen, aber ich nenne sie euch trotzdem mal. Ich wünschte mir, es gäbe im Internet so eine himmlische Google Earth-Plattform, wo ich die ganze Welt sehen könnte, mit einem Blick auf meinem Bildschirm. Und wo immer zwischen zwei Menschen, die füreinander beten, so eine rotfeurige Verbindungslinie da wäre. Und dieses Bild würde ich gerne mal sehen. Die ganze Welt und dann diese unheimlich vielen Verbindungslinien. Ich denke, das könnte ein schönes Feuerwerk über dieser Welt ergeben. Und wenn es sozusagen diese Plattform gäbe, dann würde ich mal von der Welt weggehen, würde mich dann heranzoomen an Europa, würde mal gucken, wie es da so um das Thema Gebet aussieht. Und dann würde mich auch nochmal interessieren, wie sieht es eigentlich mit Sachsen aus? Würde ich also nochmal ein bisschen näher rangehen, Sachsen. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich auch den sächsischen EC nehmen und würde mal gucken, wie es da so läuft, für welche Missionare gebetet wird oder wie für den Vorstand gebetet wird oder eben auch nicht. Wie die EC-Referentinnen für ihre Mitarbeiterinnen beten oder eben auch nicht. Oder ich würde auch sehen können, wie es da einen Ort in Sachsen gibt, wo ältere Leute aus dieser Gemeinschaft sich die Liste der Namen der EC-Leute abverlangt haben, um sie regelmäßig mit ihrem Gebet zu begleiten. Das alles könnte ich dann sehen. Und ein paar Gebetslinien würden auch zur Hüttstadtmühle mit hingehen. Helft mir kämpfen durch eure Gebete. Und wenn irgendwo Linien fehlen, weil einer wieder mal gerade eine Woche nicht für seine Mitarbeiter gebetet hätte, ach, ich würde sagen, das macht nichts. Ab heute Abend ist ja alles besser. Fürbitte. Was macht Fürbitte? Was schafft sie für uns oder auch für andere? Ich glaube, dass sie wesentlich mitverantwortlich ist für die Qualität unserer Mitarbeiter und deren Mitarbeit. Fürbitte kann die Qualität steigern. Und wer es lässt, der trägt vielleicht auch zu einer mangelnden geistlichen Durchschlagskraft seiner Mitarbeiter bei. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Ich gehe nochmal zu diesem Begriff des Kampfes und der Armee zurück. Eine Armee will normalerweise siegen. Fürbitte will auch siegen. Sie erbittet einem anderen den Sieg in irgendeiner Angelegenheit. Sei es, dass vor ihm eine bittere Herausforderung steht oder auch eine große Chance. Also so wie jede Armee siegen will, will wer Fürbitte leistet, dem anderen den Sieg gönnen. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Helft mir kämpfen durch eure Gebete. Vierte Leitfrage. Wie konkret muss Gebet von mir und dir sein? Ich habe auf diesen Brief mal ein Wort draufgeschrieben. Klage. Soll ein Symbol sein. Ich glaube, es gibt keinen Monat, in dem ich nicht auch Klagebriefe bekomme. Ich unterscheide da immer. Es gibt berechtigte Klagen, das sind die guten Klagen. Und es gibt die unberechtigten, das sind die vermeckerten Klagen. Und beide höre ich und ich versuche auf beide freundlich zu antworten. Manchmal gelingt es mir, manchmal aber auch nicht so sehr. Eine Klage in Form eines solchen Briefes habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Und dann hat sie sich gedoppelt und gedreifacht und vervierfacht. Was war das für eine Klage? Sie bezog sich auf das Gebet. Da hat einer geschrieben und dann noch einer und noch einer. Ihr hattet doch vor kurzem in Sachsen eine Vorsitzendenwahl. Und da gab es doch mehrere Kandidaten. Und ihr hättet die Zeitung veröffentlichen müssen, dass wir für sie konkreter hätten beten können. Darum nochmal diese vierte Leitfrage, wie konkret muss dein und mein Gebet eigentlich sein? Oder ich kenne einen Mann, den Namen lasse ich mal weg, weil ich will über ihn was Negatives sagen. Den schätze ich sehr. Und der hat uns einmal alle zusammen gewarnt und gesagt, lass das mit den sogenannten Aldi-Gebeten. Herr, wir bitten dich für all die Kinder, die keine Eltern mehr haben, für all die Hungernden auf der Welt. Und da gibt es noch so ein paar andere Aldi-Gebete. Die waren ihm zu allgemein. Er war auch zu haben für konkretes Gebet. Ist das richtig? Ist das falsch? In der Bibel finde ich diesen Ansatz eigentlich so nicht. Im Gegenteil. Es gibt viele allgemeine Gebetsaufforderungen. Betet für alle Menschen. Das wären im Moment so ca. 6 Milliarden. Das dauert seine Zeit. Betet für alle Obrigkeit. Das sind auch eine ganze Menge. Allein wenn wir mal an alle Minister Deutschlands denken. Die Amerikas haben es wahrscheinlich mehr nötig. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Länder auf dieser Erde auch. Also allgemeine. Oder die Jünger kommen mal zu Jesus und sagen, wie sollen wir eigentlich beten? Und Jesus gibt ihnen das Vaterunser. Dort hinten ist es zu sehen. An der Empore hängt es so mit den verschiedenen Bitten. Ihr könntet mal so, die ihr in der Nähe sitzt, da durchgehen. Das sind ganz viele allgemeine Bitten dabei. Dein Reich komme. Ja, von einer konkreten Einzelgemeinde ist nicht die Rede, aber die sind damit involviert. Oder bewahre uns vor Versuchungen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber es werden keine konkreten genannt. Wie konkret muss Gebet eigentlich sein? Gebete sind zuerst für Gott bestimmt. Und Gott hat ganz viel Überblick. Und auch meine unvollkommenen und unkonkreten Gebete kommen bei ihm zurecht. Ich rechne damit, dass seine Weisheit damit schon etwas Gutes anzufangen weiß. Und er bringt auch das wieder gerade, was vielleicht ganz konkret war, aber trotzdem völlig falsch. Im Februar kam einer auf mich zu und fragte mich, wie geht's deiner Gesundheit? Naja, ich sag, geht schon. Und deinem Herzen? Naja, ich sag, irgendwo, es wird schlagen, ich höre es nicht, aber es wird so sein. Naja, du bist doch herzkrank, sagt er zu mir. Ich bete seit über einem Jahr jeden Tag für dein Herz. Ich sag, ich muss dich enttäuschen, herzkrank bin ich nicht. Und ich bin's auch jahrelang nicht gewesen oder so, da ist kein Ansatzpunkt. Aber ich hatte mal die und die Krankheit, hing mit meiner Speiseröhre zusammen. Ich sage, weißt du, Gott wird das Gebet schon so umgemünzt haben, dass es irgendwas Gutes ist für mich, mal eben für die Speiseröhre, gerade wenn es dran ist und wenn was anders ist, dann ist es eben was anders. Also ich traue es Gott schon zu, auch wenn es vielleicht ein bisschen unvollkommen oder unkonkret ist, dass er es richtig hinbekommt. Wenn ich konkret beten kann, dann will ich es gerne tun. Für eine gelingende Prüfung, für eine gute Berufsentscheidung, für einen bestimmten Kranken. Aber wenn ich es nur allgemein tun kann, ist das auch in Ordnung. Also wenn ihr irgendwo Gemeinschaftsblatt, EC-Blatt lest, EC-Vorstand tagt, eigentlich müsste man ja sagen ernächtigt, weil er immer abends zusammenkommt und bis Mitternacht oder auch drüber hinaus, dann müsst ihr nicht die Tagesordnung abfordern, um fürs Gebet fit zu sein. Das genügt, ein allgemeines Gebet zu sprechen. Aber ich möchte trotzdem wenigstens an einer Stelle noch eine Laudatio vornehmen für das konkrete Gebet. Wenn es kein konkretes Gebet gäbe, dann gäbe es vermutlich auch keine konkrete Gebetserhörung. Und diesen Luxusartikel meines Glaubens, auf den möchte ich eigentlich nicht so gerne verzichten. Und das wäre die fünfte und letzte Leitfrage. Wie hört Gott mein und dein Gebet auf dein und mein Gebet? Es gibt ein Wort in Jakobus 5,16, da heißt es, Gebet vermag viel. Das ist alles, Gebet vermag viel. Das ist mir eine sehr sympathische Formulierung. Und zwar deswegen, weil es so vorsichtig ist. Also Gebet vermag nicht alles. Gebet vermag nicht alles und das noch sofort. Nein, Gebet vermag viel. Und genauso ist das in meinem Leben und vielleicht auch in eurem Leben. Wenn ich es richtig beobachtet habe, gibt es vier verschiedene Arten, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Variante 1, wir bekommen punktgenau, was wir erbeten haben. Elia bittet einmal, dass es nicht regnen soll. Und da hat es halt nicht geregnet. Ging aber nicht um Urlaubsfragen. Und dann betet er wieder, dass es regnen soll. Und da hat es geregnet. Gott gibt punktgenau. Eine Variante. Gott, du erhörst Gebet, Psalm 65, Vers 3, erfüllt sich im Leben des Elias, sicher auch in unserem Leben. Dann gibt es eine zweite Variante. Gebet vermag viel. In Epheser 3 heißt das mal, Gott gibt gelegentlich über Bitten und Verstehen. Über Bitten und Verstehen. Also mehr, als wir in unseren kühnsten Träumen erwarten und erhoffen könnten und wir vielleicht auch gewagt haben zu beten. Kann vorkommen bei uns. Eine Frau hat mit dem Leben abgeschlossen. Sie sagt das mir auch so. Die ärztliche Prognose ist eindeutig. Chemotherapie lehnt sie ab. Es ist alles geordnet. Das Himmelreich, ihre Perspektive, für sie eine sehr angenehme Perspektive. Und dann wird sie plötzlich viel, viel gesünder. Und die Ärzte sprechen von einem Wunder. Gott gibt, Gebet vermag viel, gelegentlich über das hinaus, was wir zu erbitten gewagt haben. Die dritte Variante ist natürlich auch manchmal auf der Tagesordnung. Gebet vermag viel, Gott gibt, aber weniger als erwartet. Weniger als erwartet. Ich bitte um Gesundheit und bekomme vielleicht nur Linderung der Schmerzen. Und das geht dann auch. Ja, und dann gibt es vielleicht die unbeliebteste Variante, wie hört Gott auf unser Gebet? Gebet vermag viel, aber Gott sagt in diesem Fall nicht, Gebet vermag alles. Und so kommt diese vierte Variante eben auch einmal mit auf die Tagesordnung, dass wir nicht bekommen, was wir uns erbeten haben oder auch anderen. Berühmtestes Beispiel ist Paulus selbst im 2. Korintherbrief, spricht er so ein bisschen verwürfelt und verborgen davon, dass er einen Pfahl im Fleisch hätte. Das ist also nicht ein Messer, was vom letzten Attentat stecken geblieben ist, sondern es geht um irgendeine vermutlich gesundheitliche Mangelerscheinung im Sinne eines Hindernisses für den Dienst. Dreimal bittet er, dass er dieses Diensthindernis genommen bekommt. Das ist ja eigentlich ein tolles Gebet und würde ich ja eigentlich sagen, Gott ist fast verpflichtet, das zu erhören. Aber er macht's nicht. Er lässt den Paulus wissen, daraus wird nichts. Du wirst den Pfahl im Fleisch behalten. Lass dir an meiner Gnade genügen, das reicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne Matthäus 6, ist heute schon mal zitiert worden. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Naja, darf ich mal die andere Seite auch sagen? Er weiß auch, was wir nicht brauchen. Und das, was wir glauben zu brauchen und das, was wir wirklich brauchen, das liegt eben manchmal auseinander, auch im Blick auf unsere Gebete. In diesem Zusammenhang, Variante 4, Gebet vermag viel, aber manchmal kriegen wir nicht, was wir uns so heißer wünschen von Gott, ist für mich ein Wort von Martin Luther ganz wichtig. Er hat einmal gesagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, so wird doch geschehen, in unserem Leben ist gemeint, was besser für uns ist. Also, ich fasse noch mal ganz allgemein zusammen mit einem Wort von einem Herrn Gollwitzer. Betet, als ob alles von Gott abhängen würde und handelt, als ob alles von euch abhängen würde. Amen.